Herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und in diesem Podcast hörst du smarte Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst. Heute ist das Thema Audio. Überleg mal, pro Tag hast du dein Handy für mehrere Stunden an. Wenn du aktiv aufs Display guckst, dann kämpfen alle Apps um deine Aufmerksamkeit. Notification hier, da ist ein neues Video. TikTok hat auch immer neuen Content. Wenn das Handy aber aus ist, dann schenkst du entweder gar keiner oder genau einer App deiner Aufmerksamkeit. Zum Beispiel, vielleicht hörst du jetzt mit Apple Podcast diesen Podcast oder du bist bei Spotify und hörst eine Playlist. Aus einer Unternehmerperspektive ist Audio daher wahnsinnig interessant, denn die Mediennutzung mit dem Smartphone kann eigentlich nur noch gesteigert werden, wenn das Display eben auf ist und eine App läuft, ja, während Menschen zuhören. Und am Ende ist eben das genau die Währung, nämlich Aufmerksamkeit, um die alle kämpfen. Wo sind also die Geschäftsideen für smarte Gründer im Audiobereich? Warum kostet die Stimme von Albert Einstein über 25.000 Euro und wo ist das große Geld im Audiosektor? Das sind Fragen, über die ich mit jemandem spreche, der seit Jahren an nichts anderes denkt als Audio. Timo Kunz, Gründer von Afflorhythmic. Am Ende dieser Folge hörst du noch meine drei Learnings aus diesem Gespräch. Jetzt habe ich aber erstmal genug geredet. Rein ins Gespräch mit Timo Kunz von Afflorhythmic. Timo, willkommen bei Digitale Optimisten.
Hi Alex.
Ich freue mich, dass du da bist. Wo erreiche ich dich?
Ich bin im Augenblick gerade in unserem Barcelona-Büro, aber nur für 2 Tage, dann geht's zurück nach London.
Ja, Mensch, Barcelona und London, das sind doch tolle Städte. Ich habe mich gefragt, Barcelona, das ist ja noch Startup-freundlich, das ist noch nicht ganz so teuer, aber London ist doch mittlerweile unbezahlbar als armer Startup-Gründer, oder?
Ja, genau, das stimmt. Also wir sind zum Teil auch wegen den Kostenstrukturen hier in Barcelona natürlich, aber London, was das Ökosystem, Startup-Ökosystem angeht, ist, muss ich leider sagen, ist London immer noch unschlagbar. Also ich bin sehr gerne hier in Barcelona. Ich mag natürlich auch Berlin, habe vorher mal in Amsterdam gewohnt. Das sind alles tolle Startup-Städte, aber da muss man leider sagen, London ist, was Ökosystem angeht, nach wie vor Nummer 1.
Ehrlich? In allen Bereichen oder nur in Fintech?
Ich muss leider sagen, ich glaube in allen Bereichen. Also ich habe noch keine vergleichbaren Strukturen gefunden, wenn es darum geht, irgendwie, also angefangen von natürlich Zugang zum Kapitalmarkt für Startups, dann aber auch halt, was die Einfachheit von Gründungen angeht. Also das geht halt in London natürlich mit quasi alles online innerhalb von einem halben Tag. Dann aber auch darüber hinaus, wie man als Gründer dann da abgesichert ist in so einer Limited, beziehungsweise wie einfach dann ist auch Kapital, also die ersten Kapital oder das erste Kapital einzusammeln. Also da kriegen die sogar die Friends and Family Investoren kriegen halt arge Steuervorteile und so weiter. Und das endet dann natürlich auch so im ganz praktischen Ökosystem, ne? Also wenn es darum geht, irgendwie mit Coworking Spaces, Meetups, irgendwelche Programme, die einfach irgendwas leichter machen. Also das habe ich leider in Europa im Vergleich noch nicht gesehen.
Guck mal, jetzt sagst du schon London versus Europa. Da ist der Brexit wirklich auch im Kopf vollzogen. Aber das ist spannend, was du sagst, weil wir hatten Avik von Freshflow, war in einer unserer Heroes Grow Staffeln, in der ersten Staffel, wo wir Gründer über 6 Monate begleiten, so ein Build-in-Public-Format. Und der hat vorher in Hongkong gegründet und hat mir auch gesagt, mein Gott, was ist eigentlich in Deutschland los, wie lange es dauert, um überhaupt was hochzuziehen. Ich glaube, jetzt gab es neulich ein Gesetz, dass digital unterschriebene Verträge nicht mehr gültig sind. Und da habe ich mir echt gedacht, mein Gott, was für ein Rückschritt.
Ja, also es tut mir auch ein bisschen weh, wenn ich dann so die Storys höre. Also das ist hier in Spanien auch nicht anders. Also ich habe jetzt, ich habe einen Bekannten hier, der hier in Spanien dann gegründet hat. Und also der geht gefühlt irgendwie zweimal im Monat hat der einen Notartermin. Ich war in England noch nie beim Notar, ne? Also das ist halt quasi alles... alles irgendwie online und dann natürlich auch in Deutschland, was ich da jetzt, also ich habe noch nicht in Deutschland gegründet, aber was ich da halt auch von meinen Bekannten dann halt oft zu hören bekomme, ist natürlich so das alte Thema, was ESOPs angeht, also halt Beteiligung für Mitarbeiter, dass das halt nach wie vor noch kompliziert ist. Dann ist natürlich das Insolvenzrecht, das ist natürlich auch was ganz anderes in Deutschland. Also da muss man natürlich als Also Startup ist man ja immer auf Kante genäht und natürlich dann halt auch immer gerade am Anfang so in prekärer finanzieller Situation, dass man natürlich in Deutschland muss man sich natürlich immer absichern, weil es halt doch ein bisschen das halt wirklich sehr genau genommen ist vielleicht das falsche Wort, aber halt dann da die Realitäten doch andere sind und das ist halt in England alles wirklich sehr gründerfreundlich gemacht. Und wenn ich halt nur eine Sache ändern könnte, muss ich sagen, in Deutschland, also was in England halt wirklich also absolut fantastisch ist, da gibt es für ganz kleine oder für die ersten Schritte gibt es ein Programm, das heißt SEIS, also das ist quasi eine Steuererleichterung für Investoren, für die ersten, ich glaube es sind 200.000 Pfund, die da durch die Tür kommt, glaube ich. Mhm. Das heißt, da kann man als Privatinvestor, kann man, glaube ich, sofort an der Steuer so irgendwie, ich glaube, 50% abschreiben und dann halt nochmal, wenn sollte das Unternehmen nichts werden, dann halt nochmal 25%. Ne? Also das heißt, man am Ende riskiert man quasi nur 25% seines Kapitaleinsatzes und das ist natürlich für jeden Angel-Investor absoluter No-Brainer, dann halt in ein Startup, das ihm gefällt, zu investieren. Und das macht es halt einfach super attraktiv und halt, wie gesagt, also man kann im Nachmittag ein Unternehmen gründen, hat gute Strukturen, dann da irgendwie zu starten und dann natürlich auch so, das ist die ersten Gehversuche mit ersten Geld sind dann halt auch sehr leicht. Und das halt, also da kann man, glaube ich, schon, das würde ich mir halt in Spanien auch wünschen, beziehungsweise natürlich in Deutschland wird das natürlich auch, glaube ich, können das auch gute Früchte tragen.
Das würde helfen, absolut, ja. Aber Timo, man hört es dir ein bisschen an. Du kommst nicht aus London, du kommst aus dem Südwesten Deutschlands, glaube ich. Ja. Und ich mache ja immer so eine kleine Recherche, bevor wir in die Interviews gehen. Und ich habe gesehen, dass du früher mit einer 70er-Jahre-Disco-Band durch die Lande gezogen bist. Stimmt das?
Ja, genau, das stimmt natürlich. Also ich bin ursprünglich Saarländer, bin aber schon Expat seit jetzt ewigen Zeiten. Und was man meinem Deutsch natürlich auch mittlerweile leider anmerkt. Ich bin im Saarland natürlich noch nach wie vor verbunden und auch Deutschland und Deutschland an sich. Und ich habe auch mein ganzes Leben lang Musik gemacht. Also so habe ich natürlich, oder dieses ganze Audio-Thema ist auch ein echtes Passionsthema für mich. Und habe in sehr vielen Bands gespielt. Da waren auch ein paar exzentrische Sachen dabei. Also ich war mal mit meinem Onkel in einer Country- und Western-Band, was halt sehr, sehr lustig war. Und dann habe ich auch mal mit Freunden, haben wir eine 70er-Jahre-Disco-Band gegründet, die halt, ist schon so vom Volumen, was wir da gespielt haben, ganz erfolgreich war. Das heißt, wir durften halt dann fast jedes Wochenende irgendwo anders im Südwesten Deutschland spielen und das war eine tolle Zeit und ich hoffe, dass ich irgendwann mal nochmal sowas machen darf.
Ja, vielleicht, nach dem großen Exit kannst du vielleicht mit deiner Disco-Band durch ganz Europa ziehen, wer weiß. Das ist spannend, also ich meine, das ist vielleicht sogar eine ganz gute Überleitung zum Thema Audio, dass sich das nicht seit gestern begleitet. Das ist das große Thema unseres Gesprächs heute und auch das zentrale Thema, mit dem ihr euch bei Afflorhythmic beschäftigt. Und wenn ich so über das Internet nachdenke, ja, dann fällt mir, da gibt es da Texte, da gibt es da Bilder, es gibt Videos. Und Audio ist bei Videos natürlich immer irgendwie dabei. Aber welche Rolle spielt Audio als Standalone für Internetsurfer heute? Was ist die Bedeutung? Warum reden wir darüber? Warum gründet ihr da was?
Mm-mm. Also wie ich schon erwähnt habe, also Audio ist halt so ein bisschen Herzensthema für mich. Also ich komme halt aus der Musik, bin aber natürlich auch jetzt in den letzten, das ist jetzt auch schon 10 Jahre, ne? Also auch ein sehr großer Podcast-Fan geworden und habe auch schon als Kind halt auch super gerne Hörspielkassetten und so weiter gehört, was auch bei uns in Deutschland ganz toll ist. Ne? Also das sind meistens, den meisten Deutschen nicht klar, dass wir diese Hörspielkultur unter Kindern, das ist auch was sehr, sehr Deutsches. Das gibt es woanders nicht. Fand ich auch damals immer, also in Retrospektive natürlich vor allem auch sehr, sehr toll. Und ja, Audio ist halt einfach ein total super Medium. Und jetzt in den letzten 2-3 Jahren sind wir da, glaube ich, wirklich auch in eine ganz große, in ganz große Änderungen reingekommen. Zum einen, also ich glaube, was Audio wirklich ganz speziell macht, ist, Audio ist das einzige Medium, wo du was anderes machen kannst und es trotzdem noch konsumieren kannst. Das kannst du halt bei Bildern nicht, das kannst du halt bei Text nicht, das kannst du auch bei sonstigen anderen, vielleicht innovativeren Formaten nicht. Aber Audio kannst du quasi hören, kannst dabei arbeiten, Auto fahren und so weiter und so fort. Mhm. Dann die zweite Änderung ist, glaube ich, auch, dass unsere Bildschirmzeit halt auch wirklich schon vollkommen ausmaximiert ist. Ne? Also ich habe mal eine Präsentation von Google gesehen, da meinte die Dame, wir haben es geschafft, ihnen zu jeder ihrer freien Zeit einen Bildschirm unter die Nase zu halten. Ne? Und das stimmt. Also wir arbeiten halt, vom Computer, aber dann halt auch in unserer Freizeit dreht sich auch meistens dann alles wird übers Handy organisiert, beziehungsweise die meisten Unterhaltungsinhalte dann übers Handy. Und da gibt es jetzt quasi nur noch einen Ausweg. Ne? Also das ist halt, wenn man quasi mehr konsumieren will, mehr Inhalte konsumieren will oder beziehungsweise davon halt weg wäre, da gibt es halt noch die Ohren. Und das hatte Apple natürlich jetzt ganz erfolgreich für sich entdeckt. Also der Erfolg von AirPods hätte sich ja auch niemand vorstellen können. Aber vor allem, was ich mir halt nicht vorstellen können, ist, dass jetzt auch die Leute halt die AirPods halt nicht mehr rausnehmen. Ne? Also das heißt, du hast jetzt quasi so eine Always-on-Verbindung zu deinem Gerät. Und das macht es auch einfach für mich sehr natürlich, dass halt viele Inhalte einfach vom Bildschirm in die Ohren wandern. Und das finde ich ist auch was Gutes. Also das gefällt mir auch. Das ist für mich dann halt auch mehr viel freier und ich denke, das hat auch sonst sehr, sehr viele Vorteile. Aber ich glaube, da sind wir halt so vom Konsumentenverhalten sind wir da wirklich in einer ganz großen, in einem ganz großen Shift im Augenblick. Und ich finde, das kann man aber auch so an allen anderen Sachen merken. Also zum Beispiel die Tonibox ist für mich auch immer so ein Kunde
von der Tonibox, natürlich. Ja.
genau. Also hat ja, ich glaube, da hat Ravensburger hat ja mit Tiptoy da ganz gute Vorarbeit geleistet. Das ist halt dieser Stift, den halt auch Kinder, also mit den Kindern so Audio-Inhalte in einem Buch aktivieren können. Und dann natürlich die Tonibox hat das, glaube ich, dann nochmal irgendwie in ein schöneres, peppigeres Format irgendwie gebracht. Und was natürlich jetzt ganz anderes ist als meine PKKG und Benjamin Blümchen-Kassetten, an die ich mich noch irgendwie erinnern kann von Urzeiten. Und die hat natürlich, ist jetzt auch so erfolgreich, dass es auch jetzt international Nachahmer gibt, obwohl man da natürlich den Kindern auch erstmal so diese Hörspielkultur beibringen muss. Und ich finde, da können wir jetzt halt noch ganz viele andere Beispiele geben. Ne? Also wie quasi jetzt Audio, ich sag mal so, jetzt Audio-Inhalte spielen jetzt auch so in diesen neueren Iterationen von Unterhaltung im Auto halt eine viel größere Rolle. Ne? Mhm. Und da können wir jetzt noch ganz viele andere Beispiele nennen. Aber ich glaube, da haben wir jetzt in den letzten 3 Jahren ist da unglaublich viel passiert. Und dann wird halt auch weitergehen.
Mhm. Das sehe ich. Also ich sehe, wo Audio eine größere Rolle spielt. Trotzdem, es gibt ja auch Alexa, Echo, Google Home, den HomePod von Apple. Und diese Home-Speaker, ich sag's dir ehrlich, als ich die zum ersten Mal, als diese ganzen Home-Speaker auf den Markt kamen, auch geprägt von dem Erfolg von Echo, von Amazon, da habe ich damals gedacht, das ist der Durchbruch für Audio. Ja, da war ich wahnsinnig optimistisch in dem Bereich. Ich habe damals auch für den Google Assistant gearbeitet. Und aber heute höre ich da gar nichts mehr von. Weißt du, also es fehlt offenbar, was ist es? Sind die tot oder sehe ich sie nur nicht mehr?
Also interessiert mich eine Frage, hast du es geschafft, das in deinem Leben und in deinem Alltagsleben zu integrieren, halt ein Voice Assistant?
Genau nicht, weil der Killer-Use-Case gefehlt hat, weißt du? Also selbst bei einem alten Nokia-Handy, da habe ich dann SMS geschrieben und Snake gespielt, weißt du? Aber ein Google Assistant oder auch ein Echo ist letztlich für mich eine Spielerei gewesen. Spiel irgendwie die Beatles oder spiel die Rolling Stones, aber mehr habe ich damit nicht gemacht.
Ja, genau, also da sprichst du mir aus dem Herzen. Also genauso sehe ich das irgendwie auch. Also wir werden da natürlich auch sehr drauf angesprochen, beziehungsweise als wir angefangen haben vor 3 Jahren, wollte eigentlich jeder nur mit uns über Alexa beziehungsweise über das Voice-Ecosystem irgendwie reden. Mir hat genau das Gleiche auch gefehlt. Also ich habe mir immer den Pokémon Go-Moment irgendwie...
Stimmt, tolles Beispiel.
Das war es halt die... Für die Zuhörer, die das vielleicht nicht kennen, also das war halt natürlich so diese VR-Anwendung, die dann auf einmal also Virtual Reality, sorry, es war ja nicht Virtual Reality, es war ja Augmented Reality, die dann ist der erfolgreiche Augmented Reality, die dann auch wirklich alles aus dem Wasser geblasen hat und halt diesen ganzen Augmented Reality Use Case dann auf einmal so belebt hat wie nichts zuvor. Und da habe ich eigentlich auch gedacht, dass der Moment irgendwie für Alexa kommen würde. Und das ist halt bis jetzt irgendwie noch nicht passiert. Also ich glaube, diese Alexa-Funktionalitäten, die haben ihren Platz. Aber ich glaube, da ist jetzt auch klar, dass ich auf sehr funktionale Sachen reduziere. Also wie du schon gesagt hast, ist es meistens irgendwie, spiel meine Spotify-Playlist oder mach meinen Rollladen hoch oder sag mir mal, wie viel Uhr es ist oder vielleicht noch irgendwie mal, was sich dann direkt irgendwie in Amazon integriert, bestell nochmal meine Bestellung vom letzten Mal oder sowas. Aber halt wirklich, dass sich die Leute damit irgendwas haben, wo sie sich länger damit auseinandersetzen und dann längere Konversationen oder ein längeres Hin und Her und da halt wirklich Value oder Wert irgendwie rausschöpfen, den du halt nicht von einem anderen Medium kriegen kannst. Das habe ich bis jetzt halt auch noch leider nicht gesehen.
Ja, und ein anderes, also wenn wir jetzt mal ganz kurz auf der negativen Seite bleiben, ja, wir werden gleich auch noch andere Beispiele sehen, ja, aber ich glaube, für mich war nochmal so ein Moment nach Alexa für Audio, war auch Clubhouse. Mhm. Das war die Social Media App, die im Jahr 2020 für gefühlte 25 Minuten der Ultra-Hype war, ja, bevor es dann recht wahnsinnig rapide wieder bergab ging. Und das war ja ein neues Konzept. Da war ja auch der Gedanke, Mensch, Leute lieben es, Konversationen zu hören. Ja, das ist ja fast so das alte Lagerfeuer-Gefühl. Und damals war es ein riesiger Hype. Es war eine Social-Media-Plattform letztlich für nur um Audio herum. Mhm. Und die ist dann aber wieder eingebrochen. Ja, und auch da hatte ich gedacht, habe ich auch eine Kolumne geschrieben für die Wirtschaftswoche, die, wenn ich die heute nachlese, dann wird mir das ganz peinlich, weil ich gesagt habe, Audio ist jetzt kurz vorm Durchbruch. Ist leider nicht so passiert. Aber ja, ist das ähnlich? Also war das auch für dich so ein Moment, wo du gedacht hast, jetzt haben wir es?
Ja, genau. Also ich fand das natürlich auch, dieser Trend, das war natürlich unglaublich und fand das auch super interessant. Ne? Also wo gibt's das schon? Also du bist dann auf einmal, bist du zu Hause, sitzt auf dem Sofa und dann ist via Clubhouse ist auf einmal Elon Musk in deinem Wohnzimmer und mit dem du dann gefühlt quasi diskutieren kannst. Und das ist natürlich eine super Idee, natürlich auch von der super Umsetzung. Ich glaube dann, bei Clubhouse war es dann leider dann so, also ich fand es halt super, aber hatte ich irgendwie schon so den Eindruck, okay, das sind jetzt irgendwelche Tech-Nerds wie ich und irgendwelche Investoren, die sich jetzt die ganze Zeit nur erzählen, wie toll Clubhouse irgendwie ist. Mhm. Und also mir hat es halt auch irgendwie so gefehlt, dass dann halt auch so die normale, der nicht Tech-begeisterte User sich da dann irgendwie irgendwas für sich entdeckt, was da funktioniert. Ich finde nach wie vor, das ist eine super gute Idee. Ich glaube, das hat auch seinen Platz. Ich glaube, da gibt es jetzt irgendwie Iterationen von. Also ich glaube, dann hat ja Facebook auch schnell da einen Klon gegründet. Der ist, glaube ich, mittlerweile auch nochmal zu. Ne? Mhm. Und ich glaube, das wird irgendwie schon kommen, beziehungsweise da wird sich irgendwas finden, was halt funktioniert. Also ich glaube nicht auf dem Begeisterungslevel natürlich, wie das vor einem Jahr dafür die 20 Minuten stattfand, aber ich glaube, das hat auch Audio eigentlich sehr gut getan, dass es halt sowas gab. Ne?
Ja, also ich glaube irgendwie auch, ich glaube aus meiner Sicht ist Clubhouse letztlich daran gescheitert, dass es vielleicht mal im Vergleich zu TikTok oder YouTube, wenn du TikTok oder YouTube aufmachst, dann hast du ja immer Content, den du konsumieren kannst. Der ist halt immer da. Ja, das ist dann so. Und bei TikTok ist es halt so, du musst halt zu einer gewissen Uhrzeit da sein, um es zu konsumieren. Also du hast nicht dieses Thumb-Stopping-Behavior. Weißt du, also wenn du so normal TikTok browsest oder YouTube, dann scrollst du immer mit deinem Daumen auf deinem Handy hoch und irgendwann hält der Daumen an, Thumb-Stopping, und du klickst auf irgendwas. Mhm. Und das ist halt wahnsinnig schwer, in so einem Medium zu machen, wo es halt wo du halt rich information hast über Audio, aber nicht so diesen visuellen Stopper. Weißt du, was ich meine? Also das ist, glaube ich, schwer gefallen. Und dann fehlte dieser Moment, wenn ich die App aufmache, dass ich sofort Value habe, wie es bei TikTok ist, weil da gucke ich ein lustiges Video oder so. Es springt ja TikTok, deshalb springt TikTok ja sofort in die Videos. Ja, du wählst ja gar nichts mehr aus. Ist ja auch wahnsinnig interessant eigentlich von der User-Sicht, dass es so ist. Und bei TikTok fällt das, glaube ich, schwer. Und dadurch, glaube ich, war die Retention am Ende nicht ganz so hoch.
Ja. Ja, das ist sehr interessant. Ja, stimmt. Das könnte ich mir genauso vorstellen. Also es ist auch ja manchmal witzig, wie klein die Änderungen sind, die irgendwie so ein Format dann irgendwie validieren, auch für eine größere Nutzerschaft, beziehungsweise dann auch wirklich dieses Stickiness herstellen oder dann halt auch wieder sofort verschwinden. Ne? Also das war irgendwie so ein Unterschied zwischen MySpace und Facebook, der war jetzt gar nicht so groß. Ne? Ja, genau, und da kann man halt noch, glaube ich, noch ganz andere ganz andere Beispiele nennen, wo so eine kleine Variation oder beziehungsweise das halt einfach eine bisschen bessere Umsetzung, die dann halt wirklich über Sieg oder Niederlage entscheidet, ne? Und genau das ist halt vielleicht ein guter Punkt. Also wenn du halt dann, wenn du da sofort Value schaffen kannst in so einer App, das wäre vielleicht dann nochmal was anderes gewesen. Also ich glaube, dass halt so eine, vielleicht ist das halt auch so als Social Plattform, sich das wirklich als Konzept auf die Fahnen zu schreiben, ist vielleicht halt auch schwierig. Vielleicht ist das halt wirklich so, eher wie es Facebook gedacht hat, dass das halt so ein Anhängsel ist an eine Plattform, die halt schon irgendwie funktioniert. Mhm. Ja, noch vielleicht eine Bemerkung. Also für uns hat TikTok halt wirklich so, glaube ich, viel mehr bewegt als Clubhouse und vielleicht sogar Alexa zusammen. Also seit TikTok gibt es halt irgendwie eine Plattform, wo wirklich Audio in der Mitte steht. Und das war für uns natürlich super interessant, weil vorher zum Beispiel bei Facebook war ja Audio default off. Also das heißt, du hast die ganzen Videos eigentlich, oder war es eigentlich nicht schlimm, wenn du ein Video ohne Audio hochgeladen hast, weil das hat ja eh, also muss man ja eh proaktiv anschalten, um es halt zu hören. Und auf einmal hast du halt eine Plattform, die halt sich dann wirklich nur um Audio dreht. Und dann hat natürlich auch Facebook dann jetzt auch Audio Default on. Und um noch eins draufzusetzen, hat dann auch wirklich die TikTok dann auch die Text-to-Speech-Stimme salonfähig gemacht. Ne? Also das ist halt auch schon witzig, wie sehr sich Leute daran gewöhnt haben, jetzt, dass halt die auch dann, muss man ehrlich sagen, auch gar nicht mehr aus heutiger Sicht auch nicht so gut umgesetzt ist. Das heißt, es klingt halt schon sehr robotisch. Und und es ist halt jetzt was mittlerweile niemand mehr was ausmacht. Und ich glaube, manche finden das sogar als Stilmittel inzwischen. Also da wird dann irgendwie so von der TikTok-artigen Stimme irgendwie geredet. Und das hat halt für uns unwahrscheinlich viel bewegt.
Das sind zum Beispiel so TikToks, wo dann so ein Reddit-Post vorgelesen wird oder sowas, ne? Und dann, oder? Dann ist es untertitelt und dann spricht irgendeine Roboterstimme, liest dann halt einen Thread vor oder sowas, ne? Das meinst du? Die kriege ich nämlich auch oft in meine Timeline gespült. Interessant, ja, hast du recht. So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Und das ist ja voll eigentlich in your wheelhouse, ja? Dann lass uns doch mal über Afflorhythmic sprechen, dein Venture. Hol uns doch erstmal ab. Also wie lange gibt's euch schon? Wie groß seid ihr? Wir wissen ja bisher nur, dass ihr in London und Barcelona seid.
Ja, gerne. Also wir sind jetzt 3,5 Jahre unterwegs. Wir haben uns quasi 2019 gegründet. 2019 ist eine neue Text-to-Speech-Architektur rausgekommen, die wirklich revolutionär war. Also seitdem, also Text-to-Speech, auch für die Hörer, die das nicht wissen. Also das ist quasi ein AI-Modell, was es, oder also ein KI-Modell, was es möglich macht, halt Text zu Sprache zu übersetzen. Mhm. Dahinter steckt dann jetzt seit einigen Jahren neuronale Netze und künstliche Intelligenz. Davor gab es da quasi so, ich sag mal so, statistische Ansätze. Also das heißt, mal ganz salopp gesagt, also da wurde halt ein Sprecher aufgenommen und dann wurde quasi die einzelnen Wörter rausgeschnitten und dann wieder irgendwie zusammengesteckt. Und jetzt dann 2018, 2019 hat da auch die künstliche Intelligenz quasi Einzug gehalten und seitdem klingen halt die Stimmen fast gar nicht mehr roboterhaft, sondern sind halt sehr expressiv, haben quasi die Sprachmelodie und den Ausdruck von, kommen von dem, der Sprachmelodie und dem Ausdruck von einem Menschen sehr nahe. Man hat natürlich nur ein sehr eingeschränktes emotionales Spektrum, also man kann jetzt halt nicht irgendwie, wir haben mal aus Forschungszwecken mal einen Fußballmoderator geklont, der halt wirklich dann auch Tor schreien muss und so weiter, aber im Prinzip, also man hat schon sehr lebhafte Stimmen in einer gewissen Bandbreite. Ja. Und als ich das halt gehört habe, 2019, wie gesagt, ich war ja in Audio mein ganzes Leben oder war Audio interessiert mein ganzes Leben und habe auch in künstlicher Intelligenz promoviert. Da wusste ich genau, dass das so eine neue Ära einleitet. Und dazu kamen auch noch ganz viele Änderungen und Innovationen im Bereich der Audioproduktion, also Audioautomatisierung beziehungsweise auch KI-generierte Musik. Und all diese Möglichkeiten zusammengefasst, wusste ich quasi, dass da so ein neues Kapitel für Audio eingeleitet wird. Und mit der Überzeugung haben wir quasi dann Afflorhythmic gegründet. Wir sind drei Gründer. Also ich habe einen technischen Gründer, Peter aus Nordirland, aber den ich dann auch im Londoner Tech-Ökosystem kennengelernt habe. Und dann einen deutschen Mitgründer, Björn, der auch Expert ist seit genauso lange wie ich fast und der in Barcelona schon mal kleine Sachen gegründet hat. Und wir haben uns dann auf den Weg gemacht. Also die Vision war quasi halt so, diese ganzen neuen Möglichkeiten nutzbar zu machen und halt so Innovationen im Audiobereich möglich zu machen. Ist eine sehr große Herausforderung. Also wir haben 2 Jahre quasi nur geforscht, also sehr nah am Use Case, weil wir hatten am Anfang dann schon gleich strategische Investoren, die sich für das Thema interessiert haben. Aber es war wirklich dann eine sehr forschungsintensive Sache, die ist in 2 Jahren. Wir haben auch Forschungsgelder dann gewonnen dafür. Und dann war halt letztes Jahr war das Produkt dann halt soweit. Wir haben eine Seed-Runde gemacht, quasi um das Ganze dann zu kommerzialisieren. Und dann sind wir jetzt heute, sind wir bei ungefähr 22 Leute sind wir, glaube ich, mittlerweile. Wie gesagt, zwischen London und Barcelona. Und dann auch zum Interessanten zu kommen, also wir auch was das eigentliche Produkt ist. Also wir wollten halt diese neue Technologie nutzbar machen und haben da einige verschiedene Formen ausprobiert. Und was halt wirklich sich durchgesetzt hat, ist, dass wir jetzt eine Enterprise-Infrastruktur bauen, weil wir gesehen haben, dass unwahrscheinlich viele große Unternehmen gibt, die halt sehr ambitionierte Projekte haben, sei es irgendwie Videoplattformen im Advertising-Bereich, dass du halt irgendwelche Self-Service-Frontends hast oder beziehungsweise dann halt auch irgendwie programmatisch Audio-Werbung erstellen willst. Shortform-Podcast ist eine super interessante Sache. Also du hast ja diese auf den meisten Verlegerseiten hast du ja schon so kleine Player eingebunden, die dann zum Teil nur den Artikel vorlesen oder beziehungsweise, wenn es ein bisschen ausgebuffter ist, vielleicht dann halt auch schon den 2 oder 3 Artikel zusammenfassen zu so einer kleinen kurzen Podcast. Das kann man, also solche Anwendungsfälle kann man halt mit unserer Infrastruktur super umsetzen. Das heißt, wir haben uns halt darauf fokussiert, eine Infrastruktur zu bauen, die heißt API.audio, also ein API, was es halt dann erlaubt, Audio sehr skalierbar zu produzieren. Und unsere Kunden sind dann größere Enterprise und Corporate-Kunden, die halt dann, wie gesagt, sehr ambitionierte Projekte im digitalen Bereich damit umsetzen.
Mhm. Lass uns das mal ein bisschen abschichten, weil das ist ganz, ganz spannend, was ihr da macht. Ja? Also wer ist denn der typische Kunde für euch? Ist das, du hast eben von einem Verleger gesprochen, also ist das so der, ist das die Zeitung, die sagt, Mensch, wir haben so viele Texte hier und wir wollen das Ganze auch noch auf das Medium bringen, an das wir auch glauben, wo man nämlich auch konsumieren kann, nämlich Audio und das dann Ganze in Podcast-Format bringen? Oder sind das, keine Ahnung, Synchronstudios, ja, die irgendwie vielleicht kleinere Filme synchronisieren wollen oder so? Mit wem redet ihr so typischerweise und was wollen die?
Also vielleicht kann ich 3 Beispiele geben. Also Verleger sind natürlich super interessiert und also Verleger haben alle das Problem oder beziehungsweise haben, also, ich formuliere es mal als Chance, haben halt sehr viele geschriebene Inhalte, die sind halt schon geschrieben worden, sind auch schon bezahlt, ne? Und dann natürlich mit der Monetarisierung von diesen Inhalten ist es natürlich seit dem Internet, mit dem die Zeitungen gestorben sind und das Internet das Geschäftsmodell so ein bisschen herausgefordert hat, das ist natürlich nicht mehr so einfach. Da ist natürlich sehr naheliegend, wenn es gelingt, diese gleichen Inhalte nochmal in einer anderen Form zu verkaufen. Und da ist natürlich Audio halt sehr, sehr interessant. Das heißt, diese ganzen Player, die ich eben schon erwähnt habe, also dass du irgendwie jetzt sagst, ich habe jetzt irgendwelche Börsen-News, die ich halt dann auf meiner Webseite veröffentliche, aber vielleicht kann ich dem Alex das ja nochmal aufbereiten, weil er sich für Audio und für Biotech interessiert, sage ich mal. Das heißt, dann kann man das nochmal in einen Audio- und Biotech-Podcast zusammenfassen und das kannst du dir dann anhören und bist da vermutlich dann auch sogar bereit, was dafür zu bezahlen. Das ist natürlich für Verleger oder dir zumindest mal einen Werbespot davor anzuhören. Und das ist natürlich für Verleger eine ganz tolle Sache, weil ich, wie gesagt, sie haben die Inhalte schon bezahlt. Das ist auch ein sehr gutes Projekt für uns, ne? Also, dass dann halt so ein Verleger irgendwie sagt, ich möchte jetzt in dem Bereich was machen. Wir haben da, wie gesagt, keine vorgestanzte Lösung, sondern bieten halt quasi nur die Infrastruktur an, um halt solche Audioinhalte sehr effizient und sehr skalierbar zu produzieren. Wir haben da natürlich mittlerweile auch sehr viel Erfahrung drin, also was in dem Bereich halt funktioniert und halt nicht funktioniert. Und dann geht der Verleger normalerweise dann, wenn er die eine gewisse Größe hat, geht er halt in ein IT-Projekt und bindet uns dann halt vielleicht in sein Content-Management-System ein, damit er das direkt aus dem Content-Management-System raus produzieren kann. Oder er nimmt eine Partnerlösung von uns vielleicht, wo wir dann integriert sind, damit er das halt eben umsetzen kann. Also das ist schon immer ein super Use Case für uns. Und vielleicht haue ich noch zwei oben drauf. Also wir haben ja schon vorhin über Video geredet. Also jedes Video in der Welt braucht ein Audio-Asset eigentlich. Und das ist natürlich auch sehr gut für uns. Also das heißt, du kannst halt schon ganz teilautomatisiert oder ganz automatisiert oder so, das irgendwie mit Drag and Drop in einem User-Frontend schon ein ganz schönes Video produzieren. Aber du kannst halt noch kein Audio produzieren mit der gleichen, mit der gleichen Geschwindigkeit und mit dem gleichen Automatisierungsgrad. Und zum Beispiel zwei unserer Investoren bauen halt jeweils sehr ambitionierte Videoplattformen, die auch dann aus dem Grund in uns investiert haben. Also wir sind dann da integriert. Das heißt, du kannst dann entweder von einem SAT-File, also das heißt ein Untertitel-File, das weiß du halt schon ganz bequem mit Videos in schon ganz guten Format dann eigentlich erstellen kannst, kannst du das zum Beispiel dann, wie du das Video nochmal in einer anderen Sprache produzieren. Oder, das ist der zweite Fall, du kannst dann natürlich als User dann halt auch einfach Text eingeben und das wird dann quasi in ein schönes Voice-Over für das Video übersetzt. Und,
das ist spannend. Halt das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein YouTuber wäre und ich würde jetzt ein Video machen, dann könnte ich mit eurer Lösung die Sprachspur sozusagen runterladen. Was wird da gesagt? Ihr übersetzt das in eine neue Sprache, sagen wir in Spanisch, und dann lädt man das wieder hoch und plötzlich ist es in Spanisch gedubbt. Ja, das klassische Dubbing, Synchronisieren.
Ganz genau, ganz genau.
Das ist übrigens das ist ganz spannend. Das ist das. Kennst du Mr. Beast?
Ja.
Das ist einer der, für alle, die es nicht kennen, das ist einer der ich glaube, der größte YouTuber mittlerweile. Ein ganz, ganz toller Kanal, unheimlich innovativ und ein toller, wirkt auch sehr authentisch, der Kerl. Und der hat, als ich erfahren habe, dass er einen zweiten Kanal hat mit Millionen Aufrufen, wo er einfach seine Videos nimmt, die zum Teil 100 Millionen Views haben und die auf Spanisch hochlädt, gedubbt, habe ich gedacht. Und die haben ein eigenes Studio dafür aufgebaut. Ne? Also eigene Leute, die da sitzen und diese Synchronisierung machen und sogar Synchronsprecher. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann sagst du eigentlich, da muss man kein Synchronstudio mehr hinstellen, sondern das geht über eure API.audio-Lösung, kann man es quasi automatisieren mit guten, nicht mehr roboterhaften Stimmen, die auch das Sentiment, die Emotionen erkennen. Ist das richtig?
Genau, ja. Das also mit Mr. Beast, das wusste ich nicht, aber ja, genau, also genau darum geht's. Ich muss das Ganze ein ganz kleines bisschen einschränken vielleicht. Also du hast natürlich solche, gerade solche Influencer-Inhalte, die leben natürlich, genau wie Podcasts, ne, die leben natürlich halt auch dann sehr von Emotionen und dass sich dann da zwei Leute unterhalten und so weiter. Ne. Das heißt, da sind die Stimmen, was du halt mit künstlichen Stimmen machen kannst, das ist halt dann noch ein bisschen eingeschränkt. Was natürlich schon super geht, sind funktionale Inhalte. Ne. Das heißt zum Beispiel, typischer Use Case ist für uns zum Beispiel interne Schulungsmaterialien. Das heißt, du hast jetzt ein Video, was du einmal dann in Deutsch oder in Englisch produzierst und dann musst du das Ganze vielleicht noch für die nicht deutsch oder englisch sprechenden Leute dann noch in Polnisch, Türkisch, Arabisch, Spanisch und sonst was übersetzen. Und da kommt es dann vielleicht nicht so drauf an, dass irgendwie so dass du da emotional abgeholt wirst, sondern dass es halt einfach gut klingt. Man hat irgendwie Spaß zuzuhören oder es ist halt so angenehm produziert, dass du es halt wirklich dann auch bis zum Ende durchhörst. Und es halt einfach, klingt halt einfach professionell. Das ist halt so ein super Anwendungsfall. Also das halt schon, was halt heute schon geht. Mit den emotionalen Inhalten, wie gesagt, also da gibt es auch schon super Ansätze und das ist halt auch gerade so das Haupt, wo auch quasi die Forschung im Augenblick halt sehr viel Zeit investiert. Ne? Also da sind wir jetzt auch dran am Forschen, dass du halt die Stimmen noch emotionaler machst. Ganz wie gesagt, wir haben einen Nobby Dickel vom BVB mal für ein Testprojekt die Stimme synthetisiert, weil natürlich die Expressivität, die du halt dann in so einem Fußballmoderator hast, die ist natürlich unglaublich. Und da halt hinzukommen, das wird halt auch passieren. Aber da sind die Stimmen natürlich noch nicht, muss man auch ganz fairerweise sagen.
Schau mal, als ich 15, 14 war, da habe ich gerne ein Spiel gespielt auf einem Nintendo 64 in meinem Kinderzimmer. Das hieß International Superstar Soccer. Das war so eine Art Abklatsch von FIFA. Und da habe ich halt immer die gleichen Moderatorenstimmen gehört. Ja, keine Ahnung, wer das damals war. Manni Breukmann oder so. Oder vielleicht Nobby Dickel, kann auch sein, die BVB-Legende. Auf jeden Fall, das geht einem ja wahnsinnig auf die 12. Ja, dass irgendwann dann immer das Gleiche und er schießt Flanke und ein Schuss und Tor. Heißt es auch, dass auch Game-Developer eine Zielgruppe für euch wären?
Ganz genau, ja. Also wir haben auch Game-Studios als Kunden. Ne? Was mich da vor allem interessiert, also gibt es eigentlich für Games und für Gaming gibt es zwei super Use-Cases. Also zum einen ist es halt so dieser ganze Crafting-Prozess im Gaming, der ist halt unwahrscheinlich zeitaufwendig. Ne? Das heißt, du bist dann da am Entwickeln und so ein Spiel, das wird halt ewig entwickelt und dann willst du irgendwie sagen, ah ja, jetzt habe ich diese eine Spielsequenz, da müssten wir jetzt eigentlich mal den Sprecher jetzt ins Studio schicken und da müsste das mal irgendwie aufnehmen. Ist natürlich schön, wenn du das dann einfach mal in so einen Dialog, der sich vermutlich noch 35 Mal ändert und den du jetzt einfach mal heute Nachmittag im Meeting mal einfach kurz zeigen willst, wenn du den da einfach mal eintippen kannst von Text und hast da schon was wirklich gut klingt. Ne? Das ist halt so der eine Use Case und der andere, was mich halt unwahrscheinlich interessiert, also du kannst halt mit Personalisierung da halt natürlich sehr viel machen. Ne? Das heißt, dieser Sportkommentar, den du gerade eben angesprochen hast, der wäre halt vermutlich viel interessanter, wenn du als Alex und vielleicht hast du dann mit deinem, vielleicht war dein Kumpel, Timo dann halt auch im Spiel, ne? Und wenn dann irgendwie dann der Moderator irgendwie sagen würde, hey Alex, Timo steht frei oder ne, so, noch ein Tor, Alex, Alex, du bist mit 5 Toren jetzt der Torschützenkönig mit
Man merkt, du bist ein passionierter Fußballfan.
genau. Ja, ganz klar, ja, genau. Und halt so diese Personalisierungs-Use-Cases, die interessieren mich halt unwahrscheinlich. Da haben wir auch schon super Erfahrungen gemacht. Also wir haben mal eins der ersten Projekte, die wir gemacht haben, das war witzig mit einem unserer strategischen Investoren auch, da haben wir so ein Kinderprojekt, also so eine personalisierte Kinderstory gemacht. Und damals war halt Lockdown. Zu Corona-Zeiten und dann haben wir so eine Geschichte gemacht, dass du halt in deinem Haus dann so auf Erkundungstour gehst und du konntest halt den Namen des Kindes quasi angeben und ich glaube noch einen Namen, also dann von deinem, was weiß ich, Lieblingsspielzeug oder Hund oder sowas, also jetzt sagen wir jetzt mal, es war Alex und Timo, ne, und dann sagte dann halt in der Geschichte, sagt dann halt jemand wirklich, hey Alex, nimm mal Timo und geh mal in die ins Bad, ne, und dann haben wir die Kleinen aufgefordert, die Klospülung zu drücken und dann hat halt ein Tintenfisch dann irgendwie fing dann an zu reden und so weiter. Mhm. Wir haben dann halt auch Videos zugeschickt bekommen, wo dann halt die Kleinen dann da mit großen Augen da standen und sich gewundert haben, warum jetzt da jemand ihren Namen kennt und sie jetzt da ins Bad schickt und so weiter. Und das ist halt unwahrscheinlich gut angekommen. Der Name ist natürlich immer so das Offensichtlichste, was man da machen kann, ist vermutlich nicht das Raffinierteste. Das heißt, du kannst natürlich dann auch, wenn du ein gewisses Interessensgebiet hast oder wir machen zum Beispiel, wir sind auch in Fitness-Apps integriert, ne? Da geht es dann irgendwie darum zu sagen, was weiß ich, du hast dann live vielleicht dein Gewicht von morgens drin und die App weiß, dass du am 30. Tag bist und das bist dann in der Klasse mit, gerade in der Live-Klasse mit 18 Leuten, ne? Und da kannst du natürlich dann irgendwie sagen, hey, du bist, Alex, mach mal ein bisschen langsam, dein Herzschlag ist bei 160 und du bist schon Nummer 2 ne, und ist dann 18. Trainingstag oder so, irgendwas in der Richtung. Und in dem Bereich kann man halt ganz viel machen. Und um auf die Frage dann zurückzukommen, Gaming-Bereich, definitiv ganz viel los.
Aber das heißt ja auch, schau mal, es gibt ja so viele mögliche Anwendungsfälle. Wir haben ja jetzt schon über ganz viele gesprochen. Ja? Also man könnte ja das auch an ein Hörspiel oder eine Tony-Box oder sowas, ja, oder wir haben über Gaming, über Videospiele gesprochen, über Synchronstudios und so weiter und so fort. Wie macht ihr dann Go-to-Market? Also wie entscheidet ihr euch, ist es erstmal die Nische und die sprechen wir jetzt erstmal an und die versuchen wir zu knacken? Du musst doch wahrscheinlich sehr viel Nein sagen auch, oder?
Ja, genau. Also das ist natürlich immer so die Krux irgendwie so. Also im einen ist es natürlich ein Geschenk, wenn du irgendwas entwickelst und du kannst halt überall anwenden. Auf der anderen Seite musst du dann natürlich auch sehr diszipliniert sein als Startupper und musst ja wirklich aussuchen, wo du dann halt hingehst. Also wir haben ja sehr lange geforscht, also 2 Jahre und haben da versucht dann auch wirklich sehr viele Anwendungsfälle zu validieren. Also wir haben zum Beispiel auch mal eine Alexas in der Alexa-Skill integriert. Wir haben viel im Avatar-Bereich gemacht, also dass du halt dann wir haben mal letztes Jahr mal Einsteins Stimme synthetisiert für einen Einstein-Avatar mit einer australischen Firma zusammen. Wir haben dann halt auch, wie gesagt, im Fitnessbereich was gemacht. Wir haben mal sowas im Mental Health Bereich gemacht, dass du halt dann so quasi so Therapie-Sachen, wir haben mal halt einen Meditationscoach geklont und so weiter und so fort. Und da kannst du halt ganz, 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 ganz viel machen. Also die Audio ist halt wirklich im Augenblick halt in einer Umbruchsphase. Es geht auch wirklich sehr, sehr schnell voran. Aber da muss man auch einfach sagen, es sind noch nicht alle Use Cases bereit, um da halt irgendwie dann halt mit synthetischer Stimme da bearbeitet zu werden. Also zum Beispiel, kann man da jetzt als gutes Beispiel nennen. Also zusammen jetzt so zum Beispiel, wir würden halt unwahrscheinlich gerne mehr im KOS-Bereich machen. Also da sehe ich ganz viel Potenzial. Also ich
glaube, KOS?
Also Operating System, was du halt dann in Autos hast. Also das wird ja im
Auto versucht. KOS, ja.
Genau, so, ja. Also Google versucht das ja zu besetzen, aber da werden, glaube ich, die ganzen Autohersteller werden den Teufel tun und halt sich da ihre Software im Auto abjagen lassen. Das heißt, du wirst da, glaube ich, und da gibt es halt auch schon sehr innovative Inhalte, was dann halt jetzt im Auto da angeboten wird, weil halt diese, also zumal auch wenn die Vision dann da das selbstfahrende Auto ist, ein ganz anderer Bedarf da ist, im Auto unterhalten zu werden, aber halt auch beziehungsweise auch einfach eine andere Erwartungshaltung ist, wie du im Auto mit so einem Auto interagieren kannst oder was du da halt geboten bekommst. Und das ist einfach noch nicht reif, ne? Also das ist, da wird schon sehr viel gemacht, da gibt es gute Ansätze, da gibt es auch gute Piloten und so weiter, aber ich muss sagen, wenn wir das jetzt sagen wir noch an dann ja zwei Pause drücken, ich glaube, da geht keinem was verloren. Aber andere Use Cases oder andere Anwendungsfälle, die sind halt einfach reif. Und für uns ist es halt einfach dieses Videobeispiel, was ich genannt habe. Also ich meine, die Anzahl der Videos, die produziert werden, gehen durch die Decke. TikTok ist da auch schuld dran. Also die Geschwindigkeit, mit der Inhalte oder Videoinhalte produziert werden, aber dann auch einfach nochmal ausgetauscht werden, nochmal durch die Decke hochgetrieben hat, obwohl das ja mit Social, wegen Social ja schon sehr hoch war. Es hat, glaube ich, nochmal was ganz anderes ausgelöst, aber generell halt Video, Riesenanwendungsfall für uns. Und das andere, was wir halt auch sehen, ist im Augenblick alles, was mit Audio-Advertising zu tun hat. Also ich meine, Spotify kauft da in dem Bereich gerade Vivil zu. Dann natürlich dieses ganze, der ganze Podcasting-Trend, das wird jetzt alles auch monetarisiert. Und halt diese, also Audio als Werbeformat ist im Augenblick noch, ich sag mal so, den größeren Marken einfach vorbehalten, was natürlich damit auch zu tun hat, dass das halt noch nicht so kommoditisiert, beziehungsweise halt auch die Erstellung von so einer, von so einem Audio-Werbemittel halt noch nicht so, so schnell
einfach
einfach ist, wie es jetzt bei Facebook ist. Also Facebook, wenn ich da jetzt Geld ausgeben will, kann ich in 5 Minuten Geld ausgeben. Wenn ich bei Spotify Geld ausgeben will, dann brauche ich noch eine Woche. Ne? Mhm. Und da in dem Bereich wird sich halt auch ganz viel tun und da sind wir halt auch ganz gut aufgestellt.
Und sag mal, Timo, jetzt haben wir über so viele Sachen geredet, ja? Jetzt musst du mir mal ehrlich sagen, wo ist die Kohle für euch? Also wo ist das die größte Zahlungsbereitschaft für eure Lösung? Ja, weil am Ende, ich habe laut Crunchbase geguckt, ihr habt vor 18 Monaten Geld eingesammelt, weiß nicht, ob da noch was zwischen war, aber das heißt, irgendwann muss man ja auch mal zeigen, Mensch, hier, wir greifen diese Honigtöpfe an, ja, wo auch eine hohe Zahlungsbereitschaft dafür ist. Mhm. Und wenn du jetzt deine Chips auf einen Bereich legen müsstest, vielleicht da, wo die höchste Zahlungsbereitschaft ist, ja, das höchste Problemdruck vielleicht, welcher ist das? Ist das der Werbemarkt?
Vom Industriesegment her gesehen, würde ich sagen, es ist vermutlich Gaming. Mhm. Also ich glaube, da ist sehr viel Geld zu holen, gerade in dem Bereich. Und dann der Werbemarkt ist, glaube ich, auch sehr groß und auch bereit dafür. Und dann vermutlich für mich gefolgt von Video. Wenn ich irgendwo mein Geld draufsetzen würde, dann wäre es vermutlich diese drei. Genau.
Verstehe, ja. Und jetzt, ich will mal verstehen, wie weit ihr geht. Ja, also macht ihr eure Plattform offen für alle, sodass sowas wie OpenAI zum Beispiel, die haben für alle die DALL-E 2, das ist so eine Art. Ja, da kann man mit Deepfake, ja, kann man verschiedene Bilder einfach, man tippt einen Text ein und das kreiert dann kreativ neue Bilder anhand von diesem Text-Input, den man da macht. Und die stellen das halt einfach zur Verfügung, ja, und sagen, guck mal, das ist hier die Technologie, ihr könnt das nutzen, wie ihr wollt. Ihr müsst uns aber eine gewisse Gebühr zahlen. Jetzt wäre das ja vielleicht auch ein Modell, ja, dass ihr das einfach allen zur Verfügung stellt und dann kommt der YouTuber, der nutzt euch dann und benutzt es dann dafür und jemand anders benutzt es dann, keine Ahnung, EA Games benutzt es vielleicht, um seinen FIFA zu synchronisieren. Macht ihr das so als Plattform oder geht ihr tiefer mit den einzelnen Kunden?
Ja, ist eine gute Frage. Also wir haben halt als Plattform, also du kannst dich bei uns anmelden und kannst einfach mal anfangen zu bauen. Also es ist das ist umsonst. Du brauchst noch nicht mal eine Kreditkarte, dann bekommst du von uns, bekommst du halt quasi einen API-Key, dann kannst du einfach mal anfangen zu bauen. Da ist noch ein Watermark drin. Das heißt, wenn du dann $39 zahlst, ist das dann auch weg für einen Monat. Wenn du mir eine E-Mail schreibst und lieb fragst, sende ich dir dann auch noch ein Coupon, dann kannst du es auch noch so ausprobieren. Das ist alles kein Thema und natürlich kannst du dann auch mit uns wachsen. Aber für uns halt quasi, um das als Businessmodell, als Geschäftsmodell valide aufzustellen. Also wir müssen quasi das Geld im Enterprise-Bereich verdienen. Das heißt, auf dein Beispiel zurückzukommen, das ist natürlich genau so. Also wir haben dieses Gaming oder einer unserer Kunden in ein kleines Gaming-Studio, die dann halt uns im Monat ein paar Dollar bezahlen, um dann halt ihre Produktion da voranzutreiben. Natürlich, wenn dann EA kommt, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Und dann können wir da in dem Bereich können wir halt auch sehr viel Wert schaffen, dadurch, dass wir halt einfach ein großes Verständnis von Enterprise haben. Also wir kommen halt auch alle drei Gründer mehr oder minder aus dem Enterprise-Bereich. Das heißt, da geht es dann natürlich darum, was Robustes zur Verfügung zu stellen, was natürlich dann auch den Anforderungen von unserem großen Unternehmen, sei es Skalierung, sei es SLAs, sei es irgendwie Prozesse und beziehungsweise die Fähigkeit, sich halt in existierende Workflows zu integrieren, dann halt eben dann auch standhält. Und da verdienen wir dann halt normalerweise unser Geld. Wir sind natürlich auch große Open-Source-Fans, auch als Techies, beziehungsweise mein Mitgründer war Corp-Contributor von PyMC3, auch eine Bibliothek, die ich auch vorher privat genutzt habe, bevor ich ihn halt überhaupt kannte. Das heißt, es interessiert uns auch sehr, aber ich muss sagen, jetzt in dem Bereich, beziehungsweise auch so diese, so synthetisches Audio ist halt auch noch so in den Kinderschuhen. Wir treiben das, glaube ich, ganz gut im Markt jetzt voran. Ich glaube, im Augenblick ist das halt so der richtige Weg, den wir da gehen.
Okay, also nicht eine offene Plattform, wo dann eigene Unternehmer quasi eure Plattform nutzen, um ihre eigenen Geschäftsmodelle aufzubauen, sondern ihr geht da noch ein Stück tiefer mit den Kunden. Genau. Aber trotzdem interessante Überleitung, denn der Untertitel dieses Podcasts ist smarte Geschäftsideen und wie man sie erfolgreich macht. Ein bisschen vom zweiten Teil, wie man sie erfolgreich macht, das haben wir schon ein bisschen besprochen. Aber was mich natürlich wahnsinnig interessiert, wenn ich mit dir spreche, ist, was sind eigentlich weitere Chancen im Audiomarkt? Wir haben nämlich viele Gründer da, ja, die oder Entrepreneurs, habe ich neulich gelernt, das Wort, die dabei sind, was zu gründen, die sich dafür interessieren, ja, und irgendwie aber noch einen Spark brauchen. Und jetzt haben wir natürlich das große Privileg, mit jemandem uns zu unterhalten, der das halt lebt und atmet. Und ich, um das Gespräch mal zu beginnen auf so neue Geschäftsmodelle im Audiobereich, ich habe mal eine Idee, die ist nicht ausgereift, ja, aber trotzdem mal gucken, was du dazu sagst. Schau mal, es gibt ja immer mehr Content, immer mehr Audio-Content, ja. Und immer wenn ich im Web bin, dann nutze ich einfach Google, um es durchsuchen zu können. Aber dieser ganze Audio-Content, diese ganze Podcast, die ich mache, die sind ja unmöglich zu durchsuchen, weißt du? Weil ich kann eine Folge anklicken oder ich kann das irgendwie mit Shownotes oder sowas in Textform bringen. Aber es gibt eigentlich kein so ein richtiges Discovery-Tool für Podcast. Weißt du, dass wenn ich vielleicht eingebe, weiß ich nicht, vielleicht Geschäftsideen eingebe, dann findet man digitale Optimisten, weil das halt unten Text irgendwo steht. Aber dass wir jede Woche über Geschäftsideen reden, das weiß keiner. Weißt du, das spielt keine Folge rein. Also ist das nicht ein logischer nächster Schritt? Also so eine Art Google für Audio, gibt es das schon? Oder muss das mal einer erfinden?
Ja. Nee, da hast du ein sehr gutes Thema angesprochen. Ich glaube, das Ganze läuft unter dem Thema Discoverability. Ne? Und ich glaube, das ist was ich auch sehr viele Startups, glaube ich, auch schon unter auf die Fahnen geschrieben haben, das zu lösen. Für mich ist das auch im Podcasting-Bereich total ungelöst. Also ich bin ein sehr großer Podcasting-Fan. Für mich halt auch da ein Podcast also gute Podcasts zu finden. Wenn man überlegt, was es da für Modelle gibt, halt guten Text zu finden für alle Geschmacksrichtungen, Formen und Farben, beziehungsweise wie gut auch dann, wenn man jetzt mittlerweile auch so die Kreiszeitung, sage ich da mal, oder die quasi die Lokalzeitung aufgestellt ist, dir das halt dann genau das zu liefern, was du irgendwie haben willst. Und das ist halt natürlich eine Riesenlücke im Podcasting-Bereich. Und wenn ich da mal ganz ehrlich bin, das sehen wir halt in den Werbeformaten auch. Da ist halt Podcast, ist halt einfach noch mit allem, steckt halt noch in den Kinderschuhen. Ne? Das ist halt eine sehr dynamische Industrie, gibt es im Augenblick super viele Chancen. Aber es ist halt auch einfach, im Augenblick so werden da auch noch die Basics gelöst irgendwie. Ne? Mhm. Und also stimme ich mit dir überein, super Geschäftsidee. Und ich glaube, da wird auch, ich glaube, in dem Bereich hat Spotify auch schon zugekauft, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube, da wird auch noch ganz viel kommen und das wird auch hoffentlich dann irgendwann mal gelöst werden. Ja, aber da würde ich, wenn du da mal Investment suchst, dann kannst du mich gerne anrufen.
Okay, also nicht selber erfinden, sondern lieber investieren, höre ich daraus. Ja, das ist ja ganz gut. Ich gebe dir noch eine zweite Idee, ja, und du kannst mir sagen, ob die Quatsch ist oder nicht, und dann müssen wir eine von dir hören. Ich habe neulich mit Henry Ader gesprochen, auch eine Podcast-Folge. Ein ganz spannender Kerl, auch aus London. Der wird interviewt von den größten Zeitungen, Guardian, New York Times, zum Thema Deepfakes und bezieht das insbesondere auf Video. Aber es gibt natürlich auch Audio-Deepfakes. Ja? Wer es nicht kennt, Deepfakes ist letztlich ein künstlich erzeugtes Medium, ja, also sei es Video oder Audio oder was auch immer, was einfach durch künstliche Intelligenz erzeugt wurde und gar nicht existiert. Also ein bisschen Photoshop für das digitale Zeitalter. Hm? Und wir haben so ein bisschen hin und her geredet und was wir so gedacht haben ist, wäre es interessant, eine Agentur aufzubauen, die prominente Stimmen lizenziert? Ja, also ich mache mal ein Beispiel, da könnte man sogar eure Technologie ein bisschen nutzen. Wenn man sagen würde, Mensch, ich habe Brad Pitt und George Clooney und irgendwie, nehmen wir noch einen Deutschen, keine Ahnung, Til Schweiger, keine Ahnung, warum der mir gerade einfällt in der Reihe. Aber angenommen, ich habe die drei und die sagen, guck mal, ich mache weiter Werbung, auch Radiowerbung oder Podcastwerbung oder so. Und anstatt deine eigene Stimme zu nehmen, kannst du meine nehmen. Ja, aber ich will halt nicht ins Studio gehen, sondern ich will einfach da sein, nutz das, aber ich kriege halt immer Geld. So ein bisschen, ja, so eine Art... Rent-a-Voice, ja. Mhm. Und das ist so eine Idee, die wir damals entwickelt haben. Ist die Quatsch oder ist die interessant?
Ja, das ist jetzt witzig. Also da sprichst du mir jetzt schon zum zweiten Mal aus dem Herzen. Also normalerweise, wenn mich Leute fragen, wo ich denke, dass die größte Opportunity im synthetischen Sprachbereich ist, dann sage ich, dann ist das nämlich genau meine Antwort normalerweise. Ehrlich? Ja, genau. Also das glaube ich wirklich. Also diese Lizenzierung von Stimmen, wer das knackt, ich glaube, da ist die Haupt, das ist eine der Hauptchancen. Also für uns ist das so, wir sind als Tech-Anbieter, bieten wir natürlich an, also Stimmen zu klonen. Das heißt, wir können deine Stimme klonen oder die Stimme von einem Sprecher natürlich, aber natürlich dann auch vielleicht Stimmen, die von, ich sag mal jetzt, Influencern, Sportlern oder sonst was, die das vielleicht sogar als Nebenverdienst irgendwie machen könnten. Ne? Die jetzt, also zum Beispiel haben wir jetzt Augenblick, wenn wir jetzt gerade eine Stimme von einem Sportler klonen und der hat natürlich weder Zeit, ins Studio zu gehen, noch hat der Interesse natürlich dran, da halt irgendwie eine Nebenkarriere als Sprecher aufzubauen. Wir machen es uns dann natürlich relativ leicht als technischer Anbieter. Das heißt, wir mischen uns normalerweise nicht in die vertraglichen Modalitäten dieser Sprecher ein. Ne? Das heißt, der Sprecher hat natürlich normalerweise eine Agentur, beziehungsweise beim Sportler ist es dann vielleicht so, der hat auch eine Agentur, die aber noch nie über Sprechergagen nachgedacht hat. Dann gibt es dann natürlich normalerweise einen Kunden, der das dann irgendwie bezahlen muss und so weiter. Und normalerweise halten wir uns da draus. Der Grund, warum wir uns da raushalten, ist, weil es unwahrscheinlich kompliziert ist und weil das im Augenblick wirklich der wilde Westen ist. Das heißt, die Sprecher sind natürlich noch sehr skeptisch, was das angeht. Das heißt, da besteht noch ein, da wird das Ganze schon manchmal als Potenzial wahrgenommen, was man da halt natürlich noch machen kann, beziehungsweise Formate, die man damit halt auch dann bespielen kann, die man als Sprecher einfach mit den physischen Restriktionen, die man dann halt hat, auch gar nicht umsetzen kann. Also das Potenzial wird dann natürlich auch schon gesehen. Zum anderen ist es natürlich auch dann die Furcht, irgendwie wird da künstliche Intelligenz meinen Job irgendwie wegrationalisieren. Ne? Mhm. Und da gibt's aber dann, also wie gesagt, total viele Möglichkeiten, die dann halt auch gesehen werden und das vertraglich umzusetzen, beziehungsweise das halt wirklich in Agenturform oder das da mal da das professionell aufzusetzen, um halt quasi das Potenzial für so einen, also nicht nur Sprecher, aber beziehungsweise für irgendjemand, der seine Stimme dahingegen monetarisieren will, das halt rauszuholen. Das hat natürlich nichts mit Technologie zu tun, aber da sehe ich wirklich das ganz große Potenzial. Ne?
Mhm. Und beziehungsweise das, ich dann heißt, halt das große auch so Problem ist wirklich die vertragliche Abbildung davon, dass man eine Stimme von jemandem nutzen darf. Der will wahrscheinlich nicht, dass es, keine Ahnung, Pornos verwendet wird oder sowas oder irgendwie, keine Ahnung, gewaltverherrlichende Videos. Das ist wirklich das Problem, dass man da wirklich Traktion bekäme.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, das ist halt natürlich halt auch so diese Brückenfunktion. Also normalerweise, also man muss natürlich diese Stimme, die Rechte natürlich dann klären mit dem Sprecher, aber man muss natürlich dann auch Monetarisierungsmöglichkeiten suchen. Ne? Und ich glaube halt gerade für Leute, die eine gewisse Reichweite haben durch ihre, das heißt durch ihre Präsenz oder durch ihren Ruhm oder was weiß ich, die aber vielleicht nicht mit ihrer Stimme oder deren Stimme vielleicht nicht die Haupteinnahmequelle ist, sehe ich da Riesenpotenziale. Ne? Und vielleicht auch also so langfristig, ne? Also sag mal, du hast jetzt irgendwie die Rechte für, was weiß ich, also mir fallen da immer Sportler ein, weil Sportler dann natürlich auch da kein Interesse dran haben, eine sehr kurze Karriere haben und da alles rausholen müssen. Aber sag mal, du kannst jetzt irgendwie
Lukas Podolski, markante genau, Stimme.
Ganz genau. Du kannst da Lukas Podolskis Stimme, da hättest du quasi die Rechte, die du dann halt auf alle Zeiten managen könntest für ihn. Ne? Und der könnte dann natürlich dann noch in noch in 20 Jahren dann noch vielleicht dein FIFA-Fußballspiel da halt noch mitwirken. Ne? Oder halt dann vielleicht noch eine hier oder da irgendeine Werbung machen oder vielleicht noch in irgendeinem lustigen Format in 20 Jahren die Fußballnationalmannschaft von 2000, was weiß ich, dann nochmal in einem Werbespot zum Leben erwecken. Also ich glaube, da gibt es total spannende Sachen und ich glaube auch die Zahlungsbereitschaft, das Geld, das da drin steckt, ist gigantisch.
Ja, was wäre das denn dann für ein Marktplatz? Also auf der einen Seite sammelt man dann sozusagen, wir haben jetzt 1000 Lizenzen für Stimmen eingesammelt, ja, alle Sportler, irgendwie Influencer oder sowas. Mit wem verbindet man das denn dann? Mit den Werbetreibenden oder mit Synchronstudios oder mit allen? Also wer ist der Abnehmer?
Ja. Also ich denke, dass in Werbung steckt natürlich ganz viel Geld. Ne? Also ich denke, dass man natürlich dann mit den großen Werbeagenturen, anstelle, dass man sich dann da irgendwie einen Sprecher oder beziehungsweise was weiß ich, dann halt irgendeinen aktuellen oder ja, das kann ja auch aktuell sein, aber dass man halt dann quasi oder wenn man dann irgendeine Idee hat, dass man natürlich die Person nicht dafür gewinnen kann oder beziehungsweise die Person dann nicht zur Verfügung stellt, jetzt vielleicht auch nur wegen der Umsetzung, aber dass natürlich dann das Sprachmodell dann da abrufen kann, ne? Beziehungsweise dann auch vielleicht in Gebieten, die man so irgendwie nicht bespielen kann. Also ich sag mal jetzt vielleicht hat Lukas Podolski noch in Südafrika eine gewisse Chance, da in irgendeiner deutschsprachigen oder vielleicht englischsprachigen Werbung mitzuwirken, was jetzt für ihn vielleicht nicht umsetzbar wäre oder vielleicht nicht attraktiv genug wäre. Aber natürlich könntest du das noch als Nebenschauplatz monetarisieren in der Weise.
Dass du die Stimme also sozusagen übersetzt, ja, und dass er dann in seiner, wie nennt man das, in seiner Timbre, in seiner Sprachduktus, das Wort, das ich suche, dass er dann einfach auf Englisch spricht, ja, ohne.
Genau. Das könnte natürlich sein, oder beziehungsweise natürlich auch so mal wie beim Gaming-Bereich, ne, also FIFA, das finde ich halt auch, finde ich auch jetzt ein super, super, super Anwendungsfall, ne, also du könntest natürlich dann Podolskis Text-to-Speech-Stimme dann irgendwie für das nächste FIFA zur Verfügung stellen, ne, oder das wäre natürlich, das wäre natürlich auch super. Ja, und dann halt auch, wenn du, also wir planen im Augenblick gerade eine Aktion, da geht es darum, WhatsApp-Voice-Messages zu versenden. Ne? Das wäre natürlich auch eine super Aktion. Das wäre vermutlich nochmal im Werbebereich, aber ich kann das Ganze natürlich jetzt nochmal umformulieren. Sagen wir mal, du könntest ja auch ein Produkt irgendwie erstellen, voll dieses Motivationscamp irgendwie. Und dann, wenn du dann im Trainingslager bist, kriegst du dann jeden Morgen eine Motivationsmessage von Poldi. die dann natürlich nicht generisch sein muss und sagen kann, hey, heute wird wieder hart trainiert, sondern die dann wirklich sagen kann, hey, Alex, gestern haben wir die Tempoeinheiten gemacht, heute geht's ans Dribbeln oder was weiß ich, da kommt wieder der Fußballfan. Ja. Kommt wieder mein enormes Fußballwissen zum Vorschein. Und lass uns da jetzt heute reinhauen oder sowas, und die kriegst dann halt so eine Stimme als Voice Message. Das wäre natürlich auch super, ne? Also ich kann mir da ganz viele Sachen vorstellen.
Glaubst du, man kann so Voice-Rechte separat sozusagen abschließen, oder sind dann Verträge, die dann Fußballer oder wer auch immer berühmte Menschen mit ihren Verträgen abschließen, steht da nicht immer drin, I sign over all my voice, my image throughout the universe for all eternity? Also ich frage mich, kann man das da noch so ein bisschen, das müssen wir mal checken, ne, ob man das überhaupt rausschneiden kann aus so einem, ob es da schon Verträge gibt. Oder man nimmt halt Leute, die es noch nicht abgeschlossen haben, ja? Up and coming Influencer vielleicht.
Ja, ich glaube halt so diese, deswegen, ich glaube mal da als First Mover halt so diese Pionierarbeit zu leisten. Also wir haben ja, wie gesagt, letztes Jahr Einsteins Stimme geklont und da gingen die Rechte mit für Einstein sitzen mit der Jerusalem University, aber die werden dann gemanagt von einer New Yorker Agentur, wenn mich nicht alles täuscht. Und da haben wir zum Glück da haben wir auch nichts damit zu tun gehabt, aber ich weiß wegen unserem, das mit einem Partnerunternehmen gemacht habe, wie schmerzvoll das war, halt diese Rechte dann da zu verhandeln, beziehungsweise das dann halt dann da rumzukriegen. Das war unwahrscheinlich kompliziert.
Was kostet so eine Stimme von Einstein? Ungefähr?
Da darf man nicht drüber reden. Also das, beziehungsweise die, das ist halt auch, wie man dann die Stimme machen will. Also wir haben jetzt lustigerweise nochmal eine Einstein-Stimme geklont von der ETH, also für die ETH. Die ETH, also Einsteins Uni ja dann auch, machen im Augenblick gerade so eine physische Installation ist das. Also man sitzt dann vor einem Bildschirm und kann sich dann mit einem Comic Einstein unterhalten. Und da hat die ETH für diese Comic-Stimme dann auch einen Schweizer Komiker engagiert, der dann die Stimme gesprochen hat. Und das ist natürlich dann, ich sag mal so, von der um Stimmklonen oder das Stimmmodell dann aufzubauen, das ist halt relativ günstig eigentlich, wenn man halt dann ja jemanden Sprecher hat, den man ins Studio bitten kann, der kann dann genau das vorlesen, was man für so ein Sprachmodell braucht. Dann trainiert man das Sprachmodell, das kann man dann relativ günstig herstellen. Wenn es natürlich jetzt um die Original-Einstein-Stimme geht, da gibt es natürlich dann nur alte, rostige Aufnahmen. Das heißt, da muss man schon dann sehr in die Trickkiste greifen, um dann da irgendwas Vernünftiges damit zu machen. Und es gibt dann verschiedene Strategien, wie man das dann einreichern kann, beziehungsweise dann halt auch mehr Daten aus existierenden Daten generieren kann und so weiter und so fort. Und das, dann wird es natürlich schon richtig teuer. Ne? Also,
ja. Über 25.000 oder weniger?
Also wenn wir über Rechte reden, mit Sicherheit über 25.000, wenn wir über die Umsetzung reden, also über das eigentliche Voice Modeling reden, dann unter 25.000.
Das ist ja unglaublich. Das heißt, es gibt eine Agentur in New York, die Rechte an der Stimme von Albert Einstein hat, und wenn jemand die nutzen will, dann zahlt man mehr als 25.000 Euro für das Projekt. Also unglaublich.
Also die haben jetzt in dem Fall nicht nur die Rechte an der Stimme, sondern die haben die Rechte quasi an alles, was mit Einstein zu tun hat. Also wow. Zum Beispiel, ich glaube, und da, also das habe ich dann, weil ich die Geschichte auch mal schon erzählt habe, hat mir jemand erzählt, und ich habe es nie nachgeprüft, weiß natürlich nicht, ob es war, aber mir hat man dann jemand erzählt, dass angeblich ist es Salesforce, die Einstein Analytics, glaube ich, also da heißt die, deren Analytics-Marke heißt, glaube ich, Einstein Analytics. Und ich glaube, es ist Salesforce, wenn mich nicht alles täuscht. Und anscheinend ist das der größte Kunde für die Einstein-Marke. Also das du halt dann quasi,
okay.
Also die haben dann auch als Logo, glaube ich, so einen kleinen Comic-Einstein und nutzen halt die Marke Einstein, und das geht dann halt über diese Agentur, die halt quasi die Rechte von der Jerusalem University vertritt.
Der Name Einstein macht noch richtig Umsatz, allein bei Salesforce.
Ja, ja. Also es war nicht nur Umsatz, ich war wirklich total von den Socken, was das auch für eine emotionale Komponente für Leute hat. Also so was Einstein, was da irgendwie mitschwingt. Also du konntest dich dann halt mit diesem Avatar unterhalten, ist auch immer noch live, also nicht jemand für interessiert. Mal suchen, Fluorhythmic und Einstein, da gibt es einen TechCrunch-Artikel, da ist das, glaube ich, verlinkt. Und man kann sich halt mit diesem Einstein dann unterhalten, und das ist auch wirklich sehr, sehr schön gerendert, muss man wirklich sagen. Also was wir da für emotionale Zuschriften bekommen haben, wie begeistert da die Leute waren, das hätte ich auch nicht gedacht, dass Einstein das so auslösen kann.
Krass, Wahnsinn. Mensch, da habe ich echt was gelernt. Ich habe ehrlich gesagt noch einige Ideen, die ich dir eigentlich noch vorstellen wollte. Das müssen wir dann offline machen und ich schreibe die Ergebnisse auf digitaloptimisten.de, wo es übrigens noch viel, viel mehr Geschäftsideen gibt. Ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, Timo, ohne dass wir Rapid-Fire-Questions machen. Ja, Regel ist relativ klar, kurze Fragen, gerne kurze Antworten, aber wenn du länger antworten willst, dann ist das auch okay. Bist du bereit?
Ja.
Erste Frage, Instagram oder TikTok?
TikTok.
Ui, gut. Nicht viele sagen TikTok. Na gut. Welches Buch müssen unsere Hörer lesen?
Homo Sapiens.
Von Yuval Harari, gell? Starkes Buch, ja.
Langweilige Antwort, aber einfach starkes Buch.
Absolut. Hat das bei dir auch, es hat bei mir die grundsätzlichen Denkprozess über Menschen geändert?
Ja, also es ist schon so eine, also ich glaube, das hat so viele, ich glaube, das hat so viel Einfluss, halt gerade auch so in der ganzen Tech-Szene und beziehungsweise wie Leute halt auch über Technologie oder beziehungsweise halt auch so, was wir eigentlich so mit unserem Leben machen quasi, verändert. Also für mich auch ganz, ganz starkes Buch und so es fühlt sich immer für mich immer nach Buchempfehlung, also das halt so sagen, fühlt sich immer ein bisschen fast schon ein bisschen billig an, weil es halt so jeder sagt irgendwie, aber es ist halt für mich auch, also nicht nur für mich, aber auch so für meine Peer Group und Umgebung, glaube ich, auch wirklich ganz, ganz wichtiges Buch.
Ja, fand ich auch.
Ich habe den Vortrag auch live bei OMR gesehen, das war jetzt auch schon 3 Jahre her, ne? Auch mega Typ. Meine Freundin war mal in einem Projekt mit ihm und auch echt super Typ und ja, so weiter. Wow. Wirklich ganz, ganz großer Denker unserer Zeit.
Ja. Ich habe den schon mal für einen Podcast angefragt, aber noch hat er nicht zugesagt. Mal gucken, dass wir, vielleicht hat er auch Geschäftsideen, ja? Wäre cool, würde ich gerne mal sehen. Nächste Frage. Welche Management-Tätigkeit, zum Beispiel Feedback geben, Recruiting, Projekte managen, machst du am wenigsten gern?
Das wäre für mich ganz eindeutig alles, was mit Legal zu tun hat. Ich weiß, das ist dein Hintergrund, gell, Alex? Aber,
nee, auch nicht. Habe ich auch nichts mit zu tun. Ja, kann ich auch nichts mit anfangen.
Also okay. Also es fällt mir, muss ich sagen, fällt mir unwahrscheinlich schwer, weil ich glaube, als Unternehmer will man halt auch, beziehungsweise ich bin auch Techie und baue halt gerne Sachen und tippe natürlich auch gerne ein paar Zeilen vom Code, da will man halt immer schaffen und kreieren, was mir halt unwahrscheinlich Spaß macht und dann halt wirklich dann das natürlich dann vom dann angeht, das rechtlich auf sichere Beine zu stellen oder beziehungsweise das ist natürlich eine sehr, 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 sehr wichtige Sache für ein Startup, die ich halt auch nicht unterschätze und ich dann auch nicht zur Seite wische und mich da halt hinsetzen muss, aber im Prinzip juckt es mir dann immer unter den Fingern, dass man doch jetzt mit der Zeit noch auch irgendwie noch was anderes bauen kann, noch was ausprobieren kann. Ja, und das, da fühle ich mich da immer ein bisschen gestoppt.
Ja, passt ja auch zu deiner. Ganz am Anfang, ne? Wir haben darüber geredet, warum du in London gründest, weil halt das Red Tape ein bisschen
ganz
weniger ist.
Genau, ganz
kann
genau.
Ich dir, ja. Kann ich nachvollziehen. Wann ist es Zeit für Afflorhythmic Geld zu raisen?
Wir werden vermutlich nächstes Jahr eine Runde raisen, um unser Wachstum zu beschleunigen. Im Augenblick ist natürlich der Markt in einer sehr eigenartigen Situation und da ist natürlich jede Menge Ernüchterung in einigen Themen eingetreten, die nichts mit uns zu tun haben, wie zum Beispiel Krypto und so weiter. Und das hat natürlich dieses ganze Marktumfeld ein bisschen aufgewirbelt. Ich habe das Gefühl, dass man nächstes Jahr dann immer über Technik immer ein bisschen anders denkt. Und ich glaube, dann ist es auch wieder die Zeit für alle Startups mal richtig aufs Gas zu treten. Im Augenblick wachsen wir ganz gut und auch so aus dem Geld, was wir haben. Also das passt im Augenblick alles ganz gut. Aber ich glaube, nächstes Jahr werden wir da nochmal 3 Schippen oben drauflegen und dann werden wir, glaube ich, auch nochmal raisen.
Ja, ist nicht schlecht. Ich meine, was hast du gesagt? Über 20 Leute vor 18 Monaten zu Let's Go Raise. Da ist ja auch ein gewisser Burn, ja, der sicher da ist. Super, dass ihr so lange noch Runway habt, ja, so lange noch Benzin im Tank. Das ist doch jetzt gerade gar nicht so schlecht. Und was ist aus deiner Sicht die beste Art, um bestehende Investoren mit deinem Businessmodell zu verprellen? Was wollen die gar nicht sehen?
Ich glaube, das ist Ablenkung, alles, was Ablenkung ist. Wir haben so viele Ideen und da gibt es natürlich so viele, haben wir am Anfang schon drüber geredet, da gibt es noch so viele Use Cases, die wir halt eben machen können. Und wenn dann natürlich, also ich bin halt auch meistens so der Ideengeber bei allen, wenn ich dann immer die Idee habe und sage, hey, wir können auch das und das und das und das und das machen. Und dann wird mir häufig mal gesagt, dass wir das nochmal hinten anstellen sollen, auch zu guter Recht. Also Fokus ist im Startup, glaube ich, alles und ja, das wissen Investoren auch.
Ja, Fokus, cool. Gute, finde ich eine coole Antwort. Und die letzte Frage, die ich all meinen Gästen stelle hier im Podcast, ist, was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Ich habe einen Ratschlag ganz am Anfang bekommen, als wir gegründet haben und der wird bei uns heute noch sehr gerne zitiert von jedem meiner Mitgründer mittlerweile auch. Und das war, every problem that you will ever have is a people problem. Und das stimmt halt wirklich. Also es stinkt halt so viel. Also es steckt nicht nur so viel im Team, was man halt eben machen kann, aber beziehungsweise wenn auch irgendwas nicht klappt, das ist halt meistens, weil man gerade die Person, die das eigentlich könnte oder die Expertise hat, noch nicht an Bord hat, beziehungsweise jemand irgendwie vielleicht demotiviert ist, schlecht gebrieft ist, irgendwas einfach mit einer Person falsch aufgebaut hat. Aber im Endeffekt kommt es immer nochmal daran zurück eigentlich, dass es eigentlich irgendjemand machen muss, hätte machen müssen, beziehungsweise man es vielleicht irgendwie falsch mit der Person aufgesetzt hat. Und da gibt es natürlich ganz viele Abstufungen davon, auch natürlich, was dann Teambildung, Motivation angeht. Natürlich dann auch mondänere Sachen wie Bezahlung und so weiter. Aber every problem you will ever have is a people problem, ist, glaube ich, eine sehr, sehr eindeutige Wahrheit.
Dark, da muss ich drüber nachdenken. Das ist eine tolle Antwort. Mensch, Timo, wir haben ganz schön eine Menge Ground gecovert, wie man bei euch in London sagen würde. Vielen Dank für die Offenheit, ja, und für deine Ideen auch, deine Geschäftsideen oder eine kritische Würdigung von den Geschäftsideen, die wir hier entwickelt haben. Ich werde ein paar dieser Ideen noch auf digitaloptimisten.de stellen, ja, ein paar, die ich jetzt nicht, vielleicht kriege ich noch deinen Hot Take noch dazu und für unsere Community, um die umzusetzen. Aber ich sage erstmal vielen Dank und viel Erfolg.
Vielen Dank, Alex. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gern, sehr gern. Hier ist wieder Alex und hier sind meine drei Learnings aus dem Gespräch mit Timo. Erstens, vielleicht habe ich den Audiobereich nach dem Desaster von Clubhouse zu früh abgeschrieben. Wie Timo erklärt, wie und wo Wachstumschancen liegen, fand ich ziemlich überzeugend, ehrlich gesagt. Aber das fand ich auch interessant. Er sagt, es braucht noch den Pokémon Go-Moment. Als damals alle die App Pokémon Go gespielt haben mit Augmented Reality, war das ein Stück weit ein Durchbruch für die Technologie, auch wenn sie so wirklich noch nicht im Primetime erreicht hat. Aber diesen Moment, diesen Pokémon Go-Moment, finde ich eigentlich eine schöne Ausdrucksweise. Die fehlt noch Audio. Zweitens, Fokus ist entscheidend für Gründer. Timo hat so viele mögliche Kunden, Videospielfirmen, Zeitungsverleger, Synchronstudios, Influencer. Ich war selber ein bisschen, konnte nicht mehr 100% folgen, weil es so viele Chancen gibt und so viele Zielgruppen. Und ich glaube, was Timo da auch selber erkannt hat, ist, dass er am Ende Fokus setzen muss und dass sich erfolgreiche Gründer entscheiden müssen, auf welche Felder sie ihre Chips legen. Sonst versinkst du im Tod durch Case Study, nämlich dass du jede Zielgruppe so ein bisschen belegst, ein bisschen bearbeitest, aber am Ende gar nicht richtig tief kommst in die einzelnen Zielgruppen. Drittens, viele Geschäftsmodelle sind in dem Audiobereich möglich. Die Geschäftsideen, die wir hier besprechen, die fand ich ziemlich interessant und ich hoffe, jemand klaut sie von unseren Zuhörern. Wir reden über das Google für Audio, wo du zumindest nicht First Mover wärst. Oder wir reden über eine Agentur für die Lizenzierung von Stimmen. Ich habe noch einige Ideen mehr gebrainstormt. Die findest du alle auf digitaleoptimisten.de. Das war's für diese Folge von Digitale Optimisten, zumindest als Podcast. Auf www.digitaloptimisten.de gibt es viel mehr Geschäftsideen, Blogbeiträge und ganz viel Content über Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst. Das Einzige, was für dich noch zu tun bleibt, ist, deinen drei smartesten Freunden von dieser Folge zu erzählen und natürlich die Ideen, die wir hier in diesem Podcast besprechen, zu klauen. Ich freue mich auf nächsten Montag. Bis dahin.